Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Hannover 96 auf der Jagd nach einem grandiosen Rekord. Und trotzdem hoffen wir, dass sie diesen Rekord nicht gewinnen und nicht brechen werden. Aber gewinnen war schon das richtige Wort, weil ihr könnt heute auch was gewinnen. Damit herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und ich freue mich, heute an meiner Seite begrüßen zu dürfen Max. Guten Abend, Max.
Ja, ein Moin in die Runde. Ich freue mich ebenfalls dabei zu sein. Die letzte Woche war ja mehr oder weniger der Sargnagel in unseren Sarg und damit sollte die Saison endgültig für uns beendet sein. Das heißt, wir spielen weiter in zweite Bundesliga und können nach vorne blicken und endlich unsere Talente in dieser Liga ausbilden.
Das können wir und ich habe gesehen, wie du gezuckt hast. Auch dabei, André.
Ich darf vorausgreifen in die heutige Sendung und sage Ostwestfalen, Idiot N. Scheiße, Minja, Bielefeld. Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, und damit sagt er schon selber, weil das ist ja so alt, dass es zwischen Bielefeld und Hannover nicht so gut lief, dass André einfach alt ist und der wird uns gleich was über den Rekord sagen können.
Mein Opa hat mir erzählt, dass das auf deiner 30. Geburtstagsfeier gelaufen ist, das Lied.
Ja, ist richtig. Und auch dabei ist Christian. Guten Abend, Christian.
Die Sensation war ja, dass der Opa gerade mal 6 war. Also das ist, also sagt einiges aus. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und schön, dass André jetzt schon anfängt zu singen.
Schönes Anlass. Aber gut, besser singen als reden vielleicht. Und was ich mich natürlich auch, oder worüber ich mich natürlich auch sehr freue, ist, ich habe gesagt, ihr könnt was gewinnen. Und zwar, ich glaube nicht, dass ihr es verpasst habt, aber für die, die es verpasst haben, es gab unter den 96-Fans eine kleine Abstimmung. Es konnte gewählt werden, ein Motiv für einen 96-Print, ein Fanprint, so möchte ich es mal nennen. Ihr hattet die Wahl zwischen Stindl und Colt, also Jörg Sievers bei dem Pokal und das berühmte Telefon in Kopenhagen von Lars Stindl. Und am Ende war es dann so, dass beide einfach gewonnen haben und beide gedruckt wurden und beide zu erwerben sind. Und den Colt, den könnt ihr heute Abend gewinnen. Wie erklären wir euch später? Und ich freue mich sehr, deswegen begrüßen zu dürfen den Matthias von Hands of God. Guten Abend, Matthias.
Hallo Tobi, hallo in die Runde und schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast mir ja vorher gesagt, du bist kein ordinärer 96-Fan, habe ich auch nicht erwartet. Aber Matthias, erzähl mal ganz kurz. Also ihr macht da immer ganz coole Prints, ganz coole Motive und habt aber, glaube ich, noch nicht so häufig die Fans so intensiv einbezogen wie bei uns, oder?
Doch, das haben wir schon, aber das machen wir immer wieder sehr gerne, weil das dann einfach zu sehr guten Ergebnissen führt, um das mal so ganz nüchtern zu sagen. Und vielleicht für alle, die Hands of God jetzt nicht kennen, unser Motto, unser Claim, wenn du so willst, ist Home of Legends. Das heißt, unsere Idee ist, legendäre Momente, legendäre Spieler, Trainer, Figuren der Fußballgeschichte und auch des aktuellen Fußballs abzubilden in einem Stil, der praktisch nur den Moment an sich erfasst und alles Unwesentliche weglässt. Also unsere Bilder, unsere Illustrationen sind befreit von allem Überflüssigen, wie Gesichtern, wie Markenlogos, wie Sponsoren, wie Hintergründen. Und ja, so haben wir durch dieses Konzept haben wir so einen Stil gefunden, der halt sehr puristisch ist und der aber für eine sehr große Wiedererkennung sorgt, weil wir uns halt so auf diese Momente fokussieren. Und so haben wir das auch bei den beiden Hannover-Momenten gemacht.
Erzähl uns kurz, wie kam es zu dieser Idee und wie ist das so entstanden? Einfach mal zu sagen, hey, pass auf, wir machen puristisch-minimalistische ja, Sportprints. Das ist ja nicht nur Fußball, sondern grundsätzlich aus der Welt des Sports. Das berühmte Surferbild habe ich bei euch wiederentdeckt.
Genau.
Von Paris. Also wie kam es zu dieser Idee? Wie hat das angefangen? Erzähl mal ein bisschen.
Also genau, wir machen nicht nur Fußball, sondern andere Sportarten bieten ja auch tolle Sachen, Basketball, jetzt Surfen bei Olympia, aber so von Haus aus sind wir beide Fußballfans, wir haben beide jahrzehntelang gespielt, ich kick immer noch so ein bisschen gegen den Ball und wir sind aber auch beide Kreative, Elvia, mein Partner, ist Designer, ich bin Texter, wir haben zusammen in Agenturen früher gearbeitet, haben uns da kennengelernt und Eigentlich ging es aber immer nur so um Fußball, neben der Arbeit und während der Arbeit. Und genau, dann haben wir uns 2014 haben wir uns zusammen selbstständig gemacht, haben dann für eigene Kunden gearbeitet, haben für die Design gemacht und Ideen und Kommunikation. Und Fußball hat immer noch eine große Rolle gespielt. Und irgendwann kam Elvi um die Ecke und hat mir diesen Stil gezeigt, den man jetzt bei Hands of God sieht. Das war nach der WM 2014, dass er den ja so entwickelt hat. Da hat er irgendwie das Bedürfnis gehabt, diesen Moment so festzuhalten. Und da wir auch vorher schon so legendäre Fußballmomente immer ganz gern mal kreativ auf alle möglichen Arten und Weisen verarbeitet haben, kam er dann irgendwann an und hat mir das so gezeigt. Und ich war dann auch derselben Meinung wie er, dass da sehr viel drinsteckt. Und dann haben wir uns halt so ein Konzept entwickelt und wollten es rausbringen, die Welt als Projekt. Und daraus entstand dann Hands of God, was wir dann 2018 in Form einer Website gelauncht haben zur WM, wo dann so legendäre WM-Momente einfach erzählt wurden. Dann haben wir auf Social Media so ein bisschen angefangen. Und es war eigentlich immer ein Leidenschaftsprojekt und ist es auch immer noch. Aber dann hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Dann sind wir irgendwie mit 11 Freunden zusammengekommen und dann kam Corona. Und auf einmal waren so die Vorzeichen ein bisschen anders, dass wir mehr Zeit für unser Leidenschaftsprojekt Hands of God hatten. Und dann haben wir einfach gemacht und da sind dann einfach ganz viele Sachen passiert. Und genau, also dann sind Vereine auch auf uns zugekommen und wir sind einfach auch gewachsen durch die Social Media Communities. Die Leute hatten halt auch mehr Zeit und saßen alle zu Hause und haben sich gelangweilt, haben die Wand angeguckt. Und um auf deinen einen Teil der Frage zurückzukommen, da gab es immer sehr oft sehr intensive Austauschphasen mit Fans. Also Leute sind auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, mach doch mal hier, mach doch mal da. Und lustigerweise gab es auch immer im Speziellen einen Hannover-Fan auf Twitter, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, aber er fühlt sich vielleicht angesprochen. Und der war sehr hartnäckig. Also der hat wirklich über Jahre, es ging schon ins Stalking rein, immer wenn wir neue Motive gepostet haben, kam von ihm dann sofort so, ja, und was mit dem Hannover-Print? Weil wir hatten irgendwann ihm versprochen, dass da auf jeden Fall irgendwas kommt. Naja, und dann waren wir immer beschäftigt mit anderen Sachen und Hannover hat dann auch nicht irgendwie jetzt den Moment geliefert die letzten Jahre, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall, das müssen wir jetzt festhalten und dem Denkmal setzen. Genau, und jetzt hatten wir gerade so ein bisschen Luft und dann haben wir gedacht, komm, jetzt lass du einfach mal das Hannover-Thema angehen und haben uns dann ausgetauscht mit ihm und da gab es noch so zwei andere Fans, die haben auch Ideen geliefert und dann haben sich für uns halt dieser Cold-Moment rauskristallisiert und dann natürlich der Stindl-Jubel in Kopenhagen und Jiri Steiner war auch noch in der engeren Auswahl und genau, und da wir jetzt nicht Hardcore-Hannover-Fans sind, also wir haben die natürlich über die Jahrzehnte auch verfolgt und kennen jetzt auch den Verein so ein bisschen, aber wir konnten jetzt nicht so die Bedeutung der einzelnen Momente so einordnen im Verhältnis zueinander und jetzt wirklich sagen, das ist der Moment, der sein musste. Naja, und dann, wie du schon gesagt hast, die Abstimmung hat dann ergeben, Colt und Kopenhagen waren so gleich auf und haben wir gesagt, komm, lass uns doch beide machen, weil beides sind nach unseren Kriterien super Momente und eignen sich aus mehreren Gründen halt auch in unserem Stil verewigt zu werden.
Aber wenn du sagst Leidenschaft, da steckt ja das Wort Leiden mit drin. Da fallen mir also etliche Momente in der Fußballgeschichte ein und auch neben dem Platz. Also dann kann ich empfehlen, den Gesichtsausdruck von Jan Simak, wenn er im Casino mal wieder ein Tausender verschoben hat, den Gesichtsausdruck von Martin Kind, als Gary Zuber erwirkt hat, dass seine Freistellung unwirksam ist. Also da fällt mir eine Menge ein. Schirundulo und Zura, wo sie sich beim Eigentor verknotet haben. Also da müssen wir vielleicht uns mal unterhalten, da gibt es noch eine Menge Ideen.
Das glaube ich. Und also wir greifen auch sehr viele Sachen auf. Wir machen ja einfach auch Illustrationen, die wir dann nur posten. So ein bisschen, also es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass wir da auch gerne in so eine Art Chronistenrolle so ein bisschen reingewachsen sind. Das hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern hängt immer davon ab, wie viel Zeit haben wir gerade und wie geil finden wir den Moment. Lohnt sich das jetzt da eine Illu zu machen? Aber wenn halt so auch solche Sachen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Chris, wenn die passieren, dann sowas posten wir dann auch. Aber ja, da weiß ich nicht, ob die Leute das wirklich dann auch als Motiv dann gerne sich zu Hause an die Wand hängen würden. Aber Wir haben ja auch so Legends.
Gary Zuber schon, denke ich mal. Also ist in dem speziellen Fall. Darf ich noch fragen, vielleicht, welchen Moment von Gigi Steiner ihr da in der engeren Auswahl hattet? Es gibt ja dieses legendäre Foto, wo er da in dem Lichtstrahl über den Platz genau. war. Meint ihr
das,
den?
Das wurde uns mehrfach auch zugespielt. Da haben wir uns am Ende dagegen entschieden, weil das in unserem Stil nicht so gut darstellbar war. Ja, das lebt ja schon sehr davon, dass er dann auch so erleuchtet ist. Und wir sind ja von unserem Design sind wir ja sehr flach und sehr zweidimensional und keine Gradierungen so in den Farben und keine Übergänge und harte Kanten. So, das hätte nicht so richtig gut funktioniert in unserem Stil. Also es ist ein tolles Foto, aber für uns nicht so geeignet. Und ich glaube, wir hatten dann, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, glaube ich, einen allgemeinen Moment. Und da ging es dann eher darum, ihn so als Legende zu huldigen. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, es gibt immer so verschiedene Ansatzpunkte, warum wir was festhalten. Und bei dem Print Colt, da kommen halt ganz viele Sachen zusammen. Also halt einmal diese historische Bedeutung eures Pokalsiegs 92, dann halt dieses Trikot-Design und verbunden mit dem Pokalsieg natürlich auch eine krasse Emotionalität. Also das löst total was aus bei den Leuten. Und dann halt dieses Trikot-Design plus halt noch so kleine Details. Er hat, wenn ihr genau hinguckt, er hat in der linken Hand hat er auch noch so ein schwarzes Kästchen. Und wir haben dann halt gesehen, so dass er die ganze Zeit so seine Medaille auch noch so in der Hand getragen hat, während er den Pokal in die Höhe gereckt hat. Und Spitzname Colt ist auch cool. Also da kommen wirklich ganz viele Faktoren zusammen und machen das echt zu so einem Hands of God-Motiv.
Ich habe jetzt aber richtig verstanden, dass die Leute, also ich frage für einen Freund, dass die Leute, wenn sie Motive haben sollen, euch auf Instagram, auf Twitter, per Telefon, per E-Mail und einschreiben, richtig auf den Sack gehen sollen und dann macht ihr es, richtig? Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja, es kann halt Jahre dauern, aber du hast es richtig verstanden.
Du hast noch nicht verstanden, was das für dich bedeutet und deine Zukunft, weil ich sehe das Grinsen von dem alten Mann.
Ja, ich ahne auch schon, wo das hingehen
kann. Ich kenne seine zweite Liebe und weiß ja aus dem Vorgespräch, was jetzt passieren wird. Es tut mir leid, Matthias.
Also ich kann mich auch nur dafür entschuldigen, dich in diese Situation gebracht zu haben, dass André jetzt diese Chance hat, ja.
André, wir machen auch Einzelaufträge, das ist kein Problem. Ich war ja im Vorgespräch auch dabei.
Genau, André, jetzt kosten.
Ja? Kannst du deinem Freund ausrichten.
Ja. Ja, das wird den Freund bestimmt freuen, wenn er so ein bisschen mal weniger aufs Tagesgeldkonto und dafür mal ein bisschen Geld für Diego Simeone investiert. Das ist doch, lohnt sich doch. Ist doch für einen guten Zweck, Nein, aber schön, das ist eine spannende Geschichte und du hast natürlich völlig recht. Das sind beides tolle Momente, aber auch ich glaube, dass Jörg Sievers einfach der größere Moment für Hannover 96 ist. Es ist ein Titel, nationaler Titel, der letzte nationale Titel. Der erste Zweitligist, der den DFB-Pokal gewinnen konnte, wollen wir hoffen, dass, so sehr ich Arminia Bielefeld schätze, es nicht plötzlich ein Drittligist jetzt wird, aber ich halte es für eher ausgeschlossen, sodass es auf ewig so bleiben wird, dass 96 der einzige Nicht-Erstligist ist, der den Pokal geholt hat. Und dann ist das ein Moment, der gehört auch an die Wand, glaube ich. Und wie gesagt, liebe HörerInnen da draußen, ihr habt die Chance, es an die Wand zu bekommen. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst uns einfach nur sagen, und zwar bis Samstag 11.30 Uhr, das ist schon wichtig, wer der nächste 96-Torschütze sein wird. Es gilt also nicht, Nürnberg und das 4-0 von uns zu sehen und dann zu sagen, wer das erste Tor gemacht hat, sondern natürlich muss es vor dem Spiel sein, bis Samstag 11.30 Uhr. Nutzt dafür gerne unsere Social-Media-Kanäle, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es X, sei es Blue Sky. Schreibt uns gerne eine Mail an tobi@vmwpod.de. Macht, wie ihr es wollt, aber nennt uns bitte die nächsten 96-Torschützen und unter den richtigen Einsendungen, da werden wir dann einmal den Colt für die Wand für euch verlosen und freuen uns sehr, Matthias, dass du, als ich dich da gefragt habe, direkt gesagt hast, klar, das machen wir und auch gleich direkt bereit warst, hier in die Sendung zu kommen. Das freut mich sehr. Ich möchte noch was wissen. Du hast jetzt mehrfach betont, dass du und auch dein Partner schon Fußballfans seid. Mich würde schon ein bisschen interessieren, von welchem Verein.
Das sage ich euch gerne. Auch auf die Gefahren, dass ich gleich dann hier besungen und beschimpft werde. Also ich bin Eintracht Frankfurt-Fan.
Ah ja.
Und LWS Dortmund-Fan.
Wo spielen die?
Wäre es härter gewesen, hätten wir jetzt, glaube ich, alle gelacht wegen eurem neuen Trainer dann.
Ja, das stimmt, das stimmt. Nürnberg hätte auch Scham gehabt.
Ja, absolut.
Muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, Eintracht Frankfurt, das ist natürlich schön, besonders schön dann am vergangenen Wochenende U19-Bundesliga-Hauptrunde. dass 96 da Eintracht Frankfurt mit 1-0 schlagen konnte, sodass man dann gleich sieht, zumindest im Jugendbereich sind die Kräfteverhältnisse zwischen Hannover und Frankfurt noch im Reinen, im Profibereich arbeiten wir daran. Da ist Frankfurt auf dem Weg in die Champions League und 96 zumindest wieder auf dem Weg zurück in die Bundesliga, auch wenn Max eben was anderes behauptet hat. Ja, und auch André was anderes behaupten wird, aber da kommen wir gleich zu. Ich werde euch erklären, warum das alles noch eine Hoffnung hat, naja, oder halt vielleicht auch nicht. Matthias, aber du hast nicht nur das mit Hands of God oder ihr habt nicht nur, oder ihr macht nicht nur Hands of God Fußball und Sportprint, sondern du hast mich auf eine ganz, ganz tolle Geschichte aufmerksam gemacht, die ihr, wo ihr Marcel Reif als Schirmherr für gewonnen habt. Vielleicht magst du das auch nochmal kurz zum Abschluss erzählen, was es damit auf sich hat. Sei ein Mensch. Jeder kennt diesen Aufruf. Bundestagsrede, Marcel Reif, wir erinnern uns und erzähl doch ein bisschen was.
Genau, das hat eigentlich mit Hands of God nicht direkt was zu tun. Das ist eigentlich eine Idee von Elvi und mir. Die läuft zwar auch über Hands of God, weil es da inzwischen auch einen Shop gibt, aber die Idee und die Initiative hat eigentlich jetzt nichts mit Hands of God zu tun. Genau, du hast schon gesagt, Auslöser war zum einen die Rede von Marcel Reif im Winter 2024, als er vom Bundestag geredet hat, an dem Gedenktag und diesen Satz zitiert hat von seinem Vater. Und ja, der hat uns sehr bewegt und berührt, wie viele andere Leute ja auch. Und ihr habt ja auch das gesellschaftliche Klima letztes Jahr mitbekommen, was sich ja auch nicht groß verändert hat, leider. Aber man hat ja auch gesehen, dass viele Leute auf die Straße gehen und wir hatten einfach das Bedürfnis und den Drang, irgendwie auch was zu machen, was darüber hinausgeht, als nur auf Demos zu gehen oder irgendwelche Sachen zu posten. Und deswegen haben wir gedacht, dieser Satz ist so stark, den wollen wir eigentlich ein bisschen noch der Öffentlichkeit noch mehr zugänglich machen, beziehungsweise den Leuten noch die Möglichkeit geben, diesen Satz nach außen zu tragen und diese Botschaft und Haltung zu präsentieren und in die Welt hinauszutragen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir diesen Satz sozusagen in ein Logo gießen, in ein Key-Visual, was sehr, sehr positiv ist und sehr zugänglich, sehr plakativ. Und platzieren dieses Key-Visual, sein Mensch, diesen Satz, platzieren wir auf verschiedene Artikel, auf Hoodies, auf T-Shirts, auf Tassen, auf kleine Pins, auf Jutebeutel. Alles mit dem Ziel, dass die Leute das dann gerne anziehen oder mit sich rumtragen, um einfach so ihre Haltung kundzutun. Und genau, wir verkaufen diese Sachen jetzt seit Oktober, da sind wir mit dieser Initiative rausgekommen und der Gewinn, den spenden wir an HateAid. Die haben wir uns ausgesucht, weil die sich auch für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzen und halt gegen dieses ganze Klima ja auch mit ankämpfen. Hate Speech im Internet und Fake News, also alles, was dazu beiträgt, dass halt ja, Leute sich irgendwie teilweise komisch verhalten und bestimmte Dinge machen. Und das fanden wir unterstützenswert. Und das Schöne ist, über unsere Hands of God Connection sind wir halt auch an Marcel Reif rangekommen und konnten dann mit ihm sprechen im Sommer und haben ihm von der Idee erzählt. Und er war erst ein bisschen skeptisch, weil er natürlich sehr viele Anfragen kriegt. Aber im Laufe des Gesprächs haben wir dann gemerkt, irgendwie findet er die Idee cool und hat dann am Ende des Calls gesagt, also ich bin dabei, wann geht's los? Und der packt jetzt keine Hoodies bei uns ein, aber er ist halt Schirmherr der Aktion, so haben wir das jetzt einfach genannt. Er war neulich beim Kölner Treff, hat dann auch da halt seinen Pin getragen im Fernsehen und war jetzt bei Radio 1 in Berlin. Im Dezember war er zum Interview eingeladen und hat dann natürlich vor allem über seinen Satz erzählt und was dieser Satz für ihn bedeutet. Aber am Ende ging es dann halt auch um die Initiative. Also das ist für uns natürlich eine tolle Sache, weil dadurch die Initiative so ein bisschen mehr Credibility, ein bisschen mehr Größe auch bekommt. Und ja, der Austausch mit Marcel Reif ist sehr angenehm. Wir hören uns alle paar Wochen und updaten uns. Und genau, das ist so das Thema, was wir neben Hands of God noch machen. Einfach, weil es uns wichtig ist.
Was ich mega gut finde, ist, dass ihr bei dieser Aktion absolut transparent seid. Wenn du sagst, ihr verkauft über einen Shop, zeigt ihr ja ganz klar, wie viel von den einzelnen Artikeln, die dort zum Verkauf stehen, welche Gewinne erzielen, die dann zu 100% abgeführt werden. Also ich glaube, da können sich viele ein Beispiel nehmen. Also das finde ich echt richtig toll.
Finde ich auch toll und deswegen werden wir auch auf jeden Fall sowohl Hands of God natürlich A, mit den Profilen verlinken, B, aber auch einen Link setzen in unseren Shownotes zu dieser Aktion Sei ein Mensch und zu dem, dann kommt man ja auch zu dem Shop Sei ein Mensch und das ist unterstützenswert, das sehe ich auch so und sehr transparent und genauso, glaube ich, muss es sein und deswegen erstmal vielen Dank, dass ihr diese Idee hattet. Das ist ein wichtiges Statement, es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir ein Mensch sein sollen. Und dass aber auch jeder andere ein Mensch ist und wir dementsprechend A, natürlich behandelt werden wollen wie Menschen, aber auch bitte jeden anderen behandeln wie ein Mensch, völlig egal, wo er herkommt, was er liebt, was er mag, woran er glaubt, das ist total egal und das finde ich toll und deswegen werden wir das auf jeden Fall auch verlinken in unseren Shownotes, das ist uns da auch tatsächlich ein Anliegen. Ich weiß aber, Matthias, dass du im Hintergrund so ein bisschen Druck hast und deswegen, ich will es gar nicht groß strapazieren, also erstmal A, vielen Dank, dass du spontan in die Sendung gekommen bist, B, vielen Dank, dass wir den Colt verlosen dürfen, C, vielen Dank für die Aktion Sei ein Mensch und D, vielen Dank, dass du kein Braunschweig-Fan bist. Und damit würde ich sagen, verabschiede dich gerne in dein wohlverdiente Freizeit. Und liebe HörerInnen, wir machen dann gleich weiter nach einer kurzen Pause mit dem Vorbericht auf Nürnberg. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Sie war ein Tenniswunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Das war also Teil 1, wo ihr ein bisschen was gewinnen könnt. Jetzt kommt Teil 2, wo wir verhindern wollen, dass 96 einen Rekord bricht. André wird es wissen. Die es nicht wissen, denen will ich es kurz erzählen. In der Saison 1978-79 hat Hannover 96 einen Rekord aufgestellt, nämlich 6 Unentschieden in Folge. Und die Mannschaft von André Breitenreiter entpuppt sich also als gute Rekordjäger, denn sie stehen jetzt gerade bei 5 Unentschieden in Folge und könnten damit am kommenden Wochenende, vorausgesetzt, sie spielen unentschieden beim 1. FC Nürnberg, den Rekord einstellen und dann im nächsten Wochenende ihn sogar neu aufstellen. Aber zumindest geht es jetzt erstmal darum, diesen Rekord einzustellen und natürlich geht es aber für mich eher darum, dass wir diesen Rekord nicht einstellen. Und ich will mal ganz kurz auf die Ausgangssituation blicken. Ist ja mittlerweile eine gute Tradition geworden zwischen Hannover 96 und Nürnberg. Auch Nürnberg ist ein Team, im Gegensatz zu Paderborn, wo 96 dann mal eine positive Bilanz hat. Denn insgesamt gab es 66 Spiele, 25 Siege für unsere Roten, 20 Remis und 21 Niederlagen. Die Tordifferenz ist 105-98. Und auch wenn wir auf die jüngere Vergangenheit gucken, spricht die Bilanz eher für Hannover 96. Die letzten Duelle sind beinahe allesamt gewonnen worden. Wir haben in dieser Saison ja schon das Heimspiel gesehen, das 2-0. Wir haben in der vergangenen Saison ein 3-0 gesehen und wir erinnern uns doch am zweiten Spieltag der geklaute Sieg. Elfmeter in der Nachspielzeit, der keiner war. Nach 2-0-Führung dann noch 2-2. Dann gab es ein 3-0, ein 0-0 und die letzte Niederlage gegen Nürnberg, die datiert dann tatsächlich aus der Saison 21-22, da gab es zu Hause ein 0-3, aber seitdem eben nicht mehr verloren und aus den 5 Spielen immerhin 3 Siege geholt. Das heißt, die Bilanz spricht ganz klar für 96. Und wenn wir uns mal auf die letzten Spiele konzentrieren, dann sehen wir allerdings Folgendes. 96, wie schon gesagt, mit 5 Unentschieden in Folge. Nürnberg hat sich so langsam an 96 rangepürscht, hat nämlich nach einer Niederlage vor 5 Spielen gegen Schalke dann 3-mal gewonnen und darunter war dann Darmstadt 98, immerhin Magdeburg auswärts bitte und zu Hause den SSV Ulm und hat dann am vergangenen Wochenende Freitag, ihr wisst es, das Debüt von Stefan Leitl 0-0 gespielt bei der Hertha und hat sich damit tatsächlich an 96 rangepirscht und am Freitagabend waren sie ja sogar mal kurzzeitig vor uns. Das heißt, wir sind direkte Tabellennachbarn, 96 ist nur aufgrund der besseren Tordifferenz, um 2 Tore um genau zu sein, vor Nürnberg, Hannover 8er, Nürnberg 9er. Das ist die Ausgangssituation. Max, will mit dir beginnen, weil du gesagt hast, unsere Saison ist vorbei, wir können befreit aufspielen. Dann sag uns doch mal, wie Nürnberg so spielt und wie B, wir dann in Nürnberg spielen müssen, um befreit zu sein.
Ja, und zwar das letzte Spiel vom 1. FC Nürnberg war ja gegen Hertha BSC, welches ja von Stefan Leitl inzwischen trainiert wurde, das habe ich mir angeguckt. Gestaffelt waren sie da gegen den Ball in einem 5-4-1 mit einer Einzelspitze, 4 Mittelfeldspielern, 2 Flügelverteidigern und 3 zentralen Innenverteidigern. Und dabei setzten sie nur äußerst selten auf das Pressing und haben sich vor allem auf die Kompaktheit in ihrer Tiefe und der Breite fokussiert, um gegen die ja, temporeiche Offensive von Hertha mit Rehse, Scherhand oder Maser besser gewappnet zu sein. Und Hertha hat es gegen Nürnberg geschafft, durch intensive Pressing-Momente Ballverluste auf außen zu bringen und so hohen Druck zu erzeugen. Und ich finde, dass wir ganz anders, als wir es gegen Paderborn angegangen haben, unsere große Stärke im Pressing gegen den Ball wieder nutzen müssen, um vor allem solche passiven Gegner zu bestrafen. Am besten haben wir das ja geschafft durch ein hohes Anlaufen der ersten Aufbaulinie, den Gegner gezwungen, den Ball nach außen zu verlagern und konnten so dann viele Ballverluste erzwingen. Wenn Nürnberg dann im Ballverlust aufgebaut hat, haben sie sich in einem 3-4-3 gestaffelt. Und dabei rückten die Mittelfeldspieler Kastrop und Justwan in den offensiven Halbraum hoch und Janda und Lubach rotierten zwischen dem 6er- und 8er Raum. Das heißt, man baute in einem 3-plus-1 auf mit 3 Innenverteidigern und einem abkippenden 6er vor der Kette. Um dem Pressing von Hertha dann aus dem Weg zu gelangen, ließ man Hertha zunächst auf die linke oder rechte Seite ballnah verlagern und spielte dann einen Pass auf den freien Janda bzw. Lubach in den Halbraum, um so das Angriffspressing auszuspielen. Das heißt, für uns wird es sehr wichtig sein, wenn wir in dieses intensive Pressing gelangen, die beiden Achter im Halbraum im Auge zu haben und nicht zu riskieren, dass wir plötzlich durch ein unzureichendes Pressing oder durch ein ineffizientes Anlaufen in Unterzahl geraten im Mittelfeld, weil wir so sonst ausgekontert werden können. Das heißt, die gegnerischen Innenverteidiger müssen so angelaufen werden, dass sie nur noch der Ball nach außen bleibt oder ein langer Ball übrig bleibt. Ja, offensiv hat sich die im Elf unter Miro Klose dann relativ schwer getan gegen das Leitsche Spiel. Also Leitl hat da bei Hertha natürlich auch auf die defensive Kompaktheit gesetzt und so konnte man ja, sich schwierig gegen den Umschaltmomenten und auch im kontrollierten Ballbesitz da irgendwelche Torchancen kreieren. Das ist aber auch bedingt durch den Systemwechsel, den Nürnberg vorgenommen hat. Seit 3 Spieltagen lässt man nämlich Stürmer Tsimas vorne alleine spielen, anstatt in einer Doppelspitze wie in der Hinrunde mit Emreli. Und das sorgte dafür, dass er oftmals alleine verantwortlich dafür war, dem am Ball gefährlich zu werden, der oftmals an der Defensive selber gescheitert ist. Ja, aber abgesehen davon ist er nicht ohne Grund in dieser Saison für 25 Millionen zu Brighton gewechselt und ist als einer der besten Offensivspieler der Liga ja in der Lage, Spiele alleine zu entscheiden. Und das macht er durch ein exzellentes Verhalten ohne den Ball, durch ein kluges Stellungsspiel, durch ein gutes Timing bei Tiefenläufen, kann er für Gefahr im Strafraum sorgen. Wenn er dann mal im Ballbesitz ist, kann er sich im 1 gegen 1 auf Außen, im Halbraum und im Zentrum durch dynamisches und explosives Dribbling durchsetzen und so in eine gute Abschlussposition kommen. Das heißt, wir müssen diesen Spieler im Auge behalten und ja, dürfen ihm auf jeden Fall nicht so viel Freiraum lassen, wie wir das in der Vergangenheit bei anderen Offensivspielern gemacht haben. Für mich ist ein weiterer, vielleicht sogar ein wichtigerer Schlüsselspieler ganz klar Kasper Janda, der mit seinen Leistungen inzwischen die Aufmerksamkeit der ganzen Bundesliga auf sich gezogen hat. Also Leverkusen ist dran, Stuttgart ist dran und auch Vereine wie Chelsea oder Juventus Turin haben ein Auge auf ihn geworfen. Und im System von Miro Klose ist er ein Box-to-Box-Spieler, also jemand, der im Spielaufbau dafür sorgen kann, den Ball mit einer Struktur im Mittelfeld durch progressives Passspiel nach vorne zu bringen. Und dazu hilft ihm auch seine gute Technik und sein Tempo, um sich auch ja, im eigenen Ball tragen gegen Gegner durchzusetzen. Im letzten Drittel dann kann er auch torgefährlich werden durch ein gutes Gefühl für den freien Raum und gutes Timing bei seinen Tiefenläufen und findet selber auch stets Lösungen am Ball, um seine Mitspieler in Szene zu setzen durch entscheidende Pässe. Defensiv gibt es bei ihm auch wenig auszusetzen. Er geht gut in seine Zweikämpfe rein. Er hat ein gutes Stellungsspiel, ist vor allem bei zweiten Bällen sehr intelligent in seiner Positionierung, die wir ja in der Vergangenheit ja irgendwie sehr oft verloren haben und nicht ganz die Spiele in den Zweikämpfen nicht ganz für uns entscheiden konnten. Und für mich ist Kasper Janda persönlich der beste Achter der Liga und bei seiner aktuellen Entwicklung ein zukünftiger Nationalspieler. Und ja, also das Spiel gegen Paderborn war ja für alle ziemlich ernüchternd. Ich meine, wir sind nicht so intensiv aufgetreten, wie wir uns das erwartet haben. Und ich finde, gegen Nürnberg müssen wir ganz anders auftreten. Also deutlich mehr Mut und Risiko gegen den Ball, deutlich intensiver in den Zweikämpfen und das eigene Pressing nutzen. Und am Ball sind unsere Prinzipien weiterhin gleich, glaube ich. Also viel über die Flügel, die Halbräume, die isolierten Außenverteidiger durch Überladungen vor Probleme zu stellen. Und das hat für mich persönlich in der Partie gegen Preußen Münster am besten geklappt mit dem wiederkehrenden Moroja, Neumann und Leopold. Und ehrlich gesagt, wir sind nicht bekannt dafür, Rekorde aufzustellen, der Rekorde zu vereiteln. Also müssen wir ja gewinnen.
Ah, der Schlusssatz gefiel mir doch bisher am besten, Max. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Personell wird es nicht einfacher, Chris. Also wir haben die unnötige gelb-rote Karte von Yannick Dehm. Hat sich übrigens André im Quick and Dirty viel zu wenig drüber aufgeregt, war eh viel zu positiv da zu Beginn. Und wir haben natürlich dann mit Boris Tomiak den ersten Zweitligaspieler mit 10 gelben Karten. Chris, also es wird personell nicht einfacher, aber Max hat gesagt, Moroja kehrt zurück und auch Junjuli. das hat Max zwar nicht gesagt, aber das sag ich jetzt. Also Chris.
Naja, und ich denke mal, wir können uns darauf einstellen, dass Dovek auch in die Startelf zurückkehren wird.
Findest du?
Halstenberg, ja, bin mir da ziemlich sicher, dass durch den Wegfall von Tomic.
Ich auch nicht.
Da in der Infanterie. Ja, ist schön, dass ihr euch alle einig seid. Ist
ja, naja, also.
Scheißegal. ich darf ja hier Gott sei Dank noch eine eigene Meinung.
Das darfst du unbedingt, bitte gerne.
Und das halte ich durchaus für riskant, weil der Spieler halt auch in den Kurzeinsätzen, die man ihm dann gegeben hat, in seltenen, nicht überzeugen konnte. Und ich glaube, das ist eher
eine Schwächung. Von wem sprichst du jetzt?
Dovek.
Achso, okay.
Seltene genau, ich glaub, Kurzeinsätze? Das ist eher eine Schwächung der Viererkette.
Aber wir sprechen aber schon über denselben Spieler. Weil du sprichst von seltenen Kurzeinsätzen.
Naja, der hat ja jetzt, Halstenberg ist ja häufig auf links jetzt gelaufen. Die letzten zwei Spiele waren es, glaube ich, oder drei. Und Dovek wurde, glaube ich, einmal eingewechselt.
Ja, yeah, okay. Also das heißt, du meinst die jüngste Vergangenheit. Du meinst jetzt
ja, ja, natürlich. Okay. Also der Spieler ist eigentlich raus, glaube ich, beim Trainer. Sobald er mit seiner Wunschkette da hinten spielen kann, hat Dovek eigentlich keine Chance, auch nicht eingewechselt zu werden, es sei denn, es verletzt sich irgendjemand. Oder es ist jemand, was weiß ich, gelb-rot gefährdet oder irgendwie.
Ja.
Also um Impulse zu setzen, wird er auf jeden Fall nicht mehr kommen.
Okay, da bin ich auch bei dir. André, du hast das Quick and Dirty sehr positiv begonnen. Natürlich merkte man relativ schnell, du zerfließt in Ironie und Sarkasmus. Und am Ende hast du dann ja auch endlich zu deiner Form gefunden. Und du hast gesagt, es ist einfach zu wenig, das war es, ist vorbei. Das heißt, ist es dann eigentlich jetzt das unwichtigste Spiel der Saison? Das Spiel nach dem Scheitern?
Ich erinnere mich da anders dran. Ich habe gesagt, so einfach auf Platz 3 und dann gegen Bochum kommt man doch nie wieder. Wir werden es am Ende nicht schaffen, aber also Platz 1 und Platz 2 sind tatsächlich, glaube ich, relativ weg. Und zwar nicht, weil es nur noch ein paar Punkte sind, sondern weil man ja diese Punkte erst nochmal aufholen müsste. Das sehe ich nicht, aber Platz 3 ist überhaupt nicht, also für viele Mannschaften übrigens in der zweiten Liga, nicht aus dem Blick. Und deswegen sollte man auch nicht aufhören, dahin
zu kommen. Ja, aber du hast doch selber gesagt, es reicht aber bei uns nicht. Also klar,
es reicht ja auch nicht. Ja gut, aber deswegen kann man es ja trotzdem versuchen. Also ich meine, wir müssen ja schon noch irgendwo einen gewissen Anspruch oder eine gewisse Spannung halten. Spannung ist mir sowieso zu wenig in den letzten Spielen, daher kommen ja auch diese ganzen dusseligen Unentschieden. Ja, aber ich meine jetzt mal wirklich, jetzt ist Nürnberg. Wenn wir nicht gegen Nürnberg gewinnen, dann bleiben wir punktgleich mit denen. Ich weiß ja nicht, also ich habe schon ein paar Szenen von Nürnberg im Kopf, auch insbesondere aus der Hinrunde, wo ich mir denke, so, was ist das denn für eine schlechte Mannschaft?
Sorry, ich muss dich korrigieren, André, sie sind dann 3 Punkte vor uns, wenn die gewinnen.
Ja, wenn die gewinnen, ja, aber wenn sie unentschieden spielen, sind sie ja punktgleich, das meine ich. Ja gut, wenn sie gewinnen, das wäre noch, darüber rede ich ja gar nicht. Das wäre am allerschlimmsten, nein. Also ich möchte weder hinter Nürnberg sein, noch punktgleich mit Nürnberg. Ich würde schon ganz gerne vor Nürnberg sein und mal ganz ehrlich, also es ist Nürnberg, Freunde.
Stimmt, es ist Nürnberg, Freunde. Und wir sind 96, Freunde. Also, dann wollen wir mal kurz drauf gucken. Max, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, wie du spielen würdest. Also, ich fange nicht mit dir an. Jetzt, Chris hat mich so heiß gemacht mit Dovek, dass ich jetzt will wissen, Chris. Dann sag mal, wie stellst du auf?
Ja, die Viererkette habe ich ja benannt. Ich hoffe, dass Say in die Startelf zurückkehrt. Neumann, okay. Halstenberg, Dovek.
Was machst du, wenn er nicht zurückkehrt?
Wenn Moroja nicht zurückhört, dann haben wir ein Problem. Wer spielt
dann hinten rechts?
Aber so, das, okay. Davon gehe ich jetzt ja einfach nicht aus. Ne?
Chris, soll ich dir helfen?
Ja.
Naja, also man gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die sinnvolle und defensive Lösung, den ehemaligen Rechtsverteidiger, übrigens ebenso von Holstein Kiel wie Yannick Dehm, Philipp Neumann nach rechts zu ziehen. Und dann könntest du Josh Knight in die Innenverteidigung stellen. Du könntest aber auch Folgendes machen. Du könntest auch Knight da spielen lassen und lässt Phil auf seiner angestammten Position. Aber also ich finde,
ja, aber so überzeugend war jetzt Neumann auf der Innenverteidigerposition in den letzten Spielen auch nicht, als dass er da unverzichtbar
ist. Gut, dann ziehen wir ihn raus. Was er kann, ist nach vorne gehen. Was er kann, ist auch mal einen Pass spielen. Also dann ist das doch gar nicht so schlimm, wenn Moroja gar nicht zurückkehrt.
Ich gehe davon aus, dass wir, das glaube ich auch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir im Mittelfeld mit Kunze, Leopold, Lee und Rochelt beginnen werden und im Sturm. Ich hätte eigentlich Matthias mal fragen sollen, was er von Jessic hält, weil er ja Frankfurt-Fan ist, wie er gesagt hat. Habe ich versäumt, habe ich verpennt. Aber wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass wir mit Jessic und Trisoldi wieder starten und nicht zu viel Veränderung in die Mannschaft reinbringen.
Okay, André, wie würdest du aufstellen? Holt dich das ab, was Chris sagt, oder hast du eine andere Idee?
Ich habe eine andere Idee. Ich habe aber auch nichts gegen Chris seine Idee. Ich glaube aber, dass wir aufgrund der Ergebnisse nicht auf eine Viererkette wechseln, sondern in der Dreier- respektive Fünferkette verbleiben. Josh Knight rotiert dann also quasi rein und dementsprechend ändert sich eigentlich nicht wirklich was.
Also Josh Knight rotiert rein für Tomiak. Gut, da dem ja nicht spielen kann, muss ja noch was passieren?
Na gut, der spielt dann halt Christians Moreau ja, ne?
Okay. Dann geh mal durch jetzt. Also das, nachher ändert sich noch an drei Positionen was und du sagst, ändert sich ja nicht viel.
Ja gut, also die Änderungen sind ja zwangsläufig, weil sie ja gesperrt sind, beziehungsweise ja.
Okay, Gindorf lässt du aber drin.
Also
Gindorf lässt ja, du drin.
Ich starte genauso, ich tausche nur Tomiak mit Knight und Moroja mit dem.
Okay, verstanden. Max, wie würdest du aufstellen?
Ja, also ich staffel mit Zieler im Tor, Halstenberg Linksverteidiger, Knight daneben, Neumann, Moroja, Kunze als einzelne 6, vor Kunze dann Rochelt, Leopold in der Doppel-8, Rochelt links, Leopold rechts. Links außen spielt Matondo bei mir, Trezoldi im Mittelsturm und Ngangkam rechts außen, weil ich finde, dass wir eben dieses erwähnte Dreieck, was ich ja betont hatte mit Moroja, Neumann, Enzo auf der rechten Seite endlich wieder nutzen können, was gegen Münster gut geklappt hat. Und ich finde das vor allem in einem Spiel wie gegen Nürnberg, die ja in der Dreier- bzw. Fünferkette ja doch relativ große Lücken haben zwischen den Außenverteidiger und Innenverteidiger, da doch Potenzial haben, da durchzubrechen. Und bei der Viererkette sollten wir ja sowieso bleiben.
Ja. Ich sehe zwei Probleme, Max, bei deiner Aufstellung, die ich von den Namen her gut finde. Sie wirkt auf jeden Fall schon mal stärker als die eben beiden gehörten. Das große Problem, was ich dabei sehe, ist, wenn du Matondo von Anfang an bringst und in Gangkamp, hast du keinerlei wirkliche Option, nochmal mit Geschwindigkeit und was nachzulegen. Und Nielsen, wenn du in der Defensive mit deinen vier Leuten spielst und da passiert irgendwas, eine Verletzung, frühe gelbe Karte oder sonst was, hast du auch nahezu keinerlei Möglichkeiten mehr, da defensiv drauf zu reagieren. Das ist ein hohes Risiko, was du gehen würdest. Ja klar, können wir machen. Also finde ich nicht schlecht, aber ich glaube, meine Variante ist die etwas feiglingerische Variante.
Aber dass du bei Geschwindigkeit nicht Nielsen oder Vogelsammer meinst, ist ja klar, aber nimmst du Tadel gar nicht mit?
Ich sehe nicht, dass Tadel aktuell die Qualität hat, um da einen Impact zu machen, wenn er von
der Ich glaube, dass auf jeden Fall Lee, der fit ist, wieder eingewechselt wird, also da eine Option stattfindet, dann Gindorf, der ja auch durchaus Qualität hat, dann von der Bank nochmal zu performen. Also offensiv ist es okay, defensiv gebe ich dir recht, aber das ist ja auch geschuldet dem, dass wir zwei Ausfälle haben.
Und wir haben trotzdem, werden wir Kenneth Schmidt mitnehmen, wenn er sich nicht verletzt. Also wir sind nicht ganz blank in der Defensive, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich muss sagen, ich bin dann doch bei Max, außer bei einer Position, Matondo bringe ich nicht von Anfang an. Da überzeugt mich das, was André sagt. Ich lasse Gindorf drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Lee wäre mir zwar lieber, aber Lee wird nach der Verletzung erstmal nicht direkt von Beginn an spielen können. Der muss mit Minuten aufgebaut werden, sodass Gindorf erstmal drin bleibt. Auch wenn er gegen Paderborn wirklich nicht gut ausgesehen hat, war er im Spiel davor überragend und deswegen würde ich ihn gerne drin lassen. Und Matondo wirkte im Spiel so ein bisschen wie ein Fremdkörper, finde ich. Also ein bisschen hart ausgedrückt, aber das matchte nicht so richtig. Kann aber auch an dem schlechten Spiel grundsätzlich gegen Paderborn.
Ich wollte gerade sagen, also es matchte ja gegen Paderborn nichts, aber ja. Da kann man das schwer auf die Leistung eines
Einzelnen. Ist okay. Ja, verstehe ich. Gehe ich mit und akzeptiere ich völlig. Dennoch spielt bei mir Lars Gindorf anstelle von Matondo. Ansonsten bin ich bei deiner Aufstellung. Also haben wir bis auf André alle in Viererkette. Zwar relativ ähnliche Ideen, aber dann doch in Nuancen anders. Und diese Nuancen werden es dann letzten Endes entscheiden, wie das Spiel am Ende ausgeht. Und wie geht's eigentlich aus, Chris?
Also es ist ja kein El Kakiko, weil wir ja nicht den letzten gegen den vorletzten haben. Es ist ja eher El Mittelklassiko. Deswegen glaube ich, wir werden Tore sehen. Problem ist, Nikolai Müller, Jonatas und Weidand gibt es ja in unserem Kader nicht mehr. Das waren
die Scorer. Wie war das Ergebnis?
2-0.
Für Nürnberg?
Nein, 96. Beide also Tore durch Müller.
Ich will deinen Tipp von jetzt wissen.
Ach so, ich dachte, du wolltest Historie abfragen. Nö,
ich will von dir einen Tipp. Keine
gut,
Historie.
Dann sage ich mit Biegen und Brechen ganz viel Glück. 1-2 Auswärtssieg. Ich muss mal ein bisschen Hoffnung für mich wiederfinden. Ich möchte den Rekord nicht brechen.
Alles klar, André.
Es ist natürlich ein typisches 0-0-Spiel, was auch 0-0 ausgeht, aber weil wir gewinnen müssen, gewinnen wir halt 0-1 durch irgendein Kacktor und es ist mir scheißegal.
Gut. Max.
Ja, also Nürnberg wird nicht wieder ohne Tor nach Hause, also zu Hause bleiben wollen. Wir müssen aber auch gewinnen. Ich sage, es wird ein 2-1.
Okay, für Nürnberg.
Nee, 1-2 dann für Hannover.
Und ich sage ein 0-2, 96 wird 2-0 gewinnen und mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und ihr müsst dann nur sagen, bis 11.30 Uhr, ihr habt es gehört, wer der nächste 96-Torschütze sein wird. Und dann kriegt ihr diesen Colt nach Hause geschickt. So, und wir machen heute noch einen dritten Teil, den machen wir relativ kurz, aber wir sind noch nicht ganz durch mit unseren Themen. Deswegen bleibt nochmal kurz dran und dann sind wir gleich wieder da.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Der erste Neuzugang steht fest. Hannover 96 verstärkt sich mit einem jungen, aufstrebenden, begeisternden Spieler aus der dritten Liga. Was haben sie gemacht, werdet ihr fragen? Naja, ist relativ einfach. Die unter der Woche Pokal geguckt haben, haben mal wieder einen überragenden Marius Wöll gesehen, der zum wiederholten Male gegen einen oberklassigen Gegner im Mittelfeld die Oberhand behalten hat. Er hat es gegen 96 getan, er hat es gegen Union Berlin getan, er hat es gegen den SC Freiburg getan und er hat es auch gegen Werder Bremen getan. Und dann war es natürlich klar, dass Hannover 96 so ein aufstrebendes Talent dann auch an sich binden möchte. Dann stellte man fest, ach, warte mal, das ist ja eigentlich unser Spieler. Und dann guckte man nochmal genauer hin, stellte fest, nee, das ist ja gar nicht unser Spieler. Ist ja gar nicht unser Spieler, weil zwischen Weihnachten und Neujahr hat nämlich Arminia Bielefeld die vereinbarte Kaufoption für Marius Wöll gezogen. 300.000 Euro soll sie betragen haben. Das Gute ist aber, 96 hatte eine Rückkaufklausel sich in den Vertrag einbauen lassen und hat die wiederum gezogen. Und deswegen verlängert sich dann der Vertrag von Marius Wöll dann auch um ein Jahr bis 2027. 96 soll 500.000 Euro Rückkaufgebühr an Arminia Bielefeld zahlen. Er gehörte also eine Woche Arminia Bielefeld. Jetzt gehört er wieder dann uns. Und wir freuen uns, dass Marius Wöll im Sommer zurückkommt und bei uns auf der 10 der Unterschiedsspieler sein wird, den 96 braucht. Gehst du da mit, Max?
Ja, so hoch würde ich es natürlich noch nicht bewerten. Oh. Für mich ist Marius Wöll aber ganz klar einer der stärksten Spieler der dritten Liga in dieser Saison gewesen. Das hat er mehrfach bei Bielefeld in vielen Spielen gezeigt. Hat eine extrem hohe Spielintelligenz, hat eine gute Entscheidungsfindung, eine gute Übersicht, kann sich aus dem Pressing auslösen. Ist für mich auch sehr einzigartig, wie er seinen Spielaufbau gestaltet. Er versucht das Spiel als Spielmacher so ein bisschen aus dem Mittelfeld zu lenken, wartet oft den richtigen Moment ab, um den vertikalen Pass zu spielen, ins Dribbling zu gehen und ist auch im System sehr variabel einsetzbar. Also er könnte für uns offensive Pendant zu Leopold sein im Mittelfeld, wenn Enzo dann bleiben würde. Und ja, aber bei ihm ist auf jeden Fall ganz klar noch Entwicklungspotenzial. Er ist jetzt 20 Jahre alt, das heißt, er hat in seiner Physis noch deutlich zuzulegen. In seiner Zweikampfstärke unterliegt er oftmals stärkeren Gegnern in intensiven Partien und ist auch im Stellungsspiel gegen den Ball auch nicht so ganz sicher. Aber eine Sache ist klar, seine offensive Rolle als Spielmacher ist etwas, was uns in dieser Saison gefehlt hat. Und ich glaube, dass wir im nächsten Jahr sehr viel Spaß mit diesem Profil haben werden.
Keine Gegenrede habe ich eben wahrgenommen, oder?
Vier Tore in der Saison. Da gibt es auch dieses andere
Aufschreiben. Hast du gerade schon gesagt?
Nee, warte, lass mich doch einfach mal. André, der ist für dich, der ist doch nur für dich, der jetzt kommt. Es gibt nämlich noch einen Spieler in der dritten Liga, der auch schon 4 Tore geschossen hat.
Max Besuchkow, ja.
Besuchkow, wie schön.
Von Chris mal wieder nichts qualitativ hochwertiges. So, André, jetzt du. Du willst natürlich...
Also, nein.
Du hältst Marius Wöll also für einen schlechten Spieler.
Nein. Es ist am 27. Februar der beste Neuzugang, den man bekommen kann. Weil man am 27. Februar eigentlich gar keinen Neuzugang bekommt, ist das auf jeden Fall ein guter Move und den musst du auch machen. Ich glaube aber, man muss ihn machen aus einem anderen Grund. Nicht wie Max behauptet, dass er irgendwann mal in 72 Jahren vielleicht mal in der Altherrenmannschaft auf der 10 spielt, sondern dass du ihn ein bisschen wie Maxi Bayer handelst, nämlich ihn im nächsten Jahr wieder verleihst, um seinen Marktwert zu steigern. Ob der jemals für Hannover spielen wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall hat er bei weitem nicht die Qualität, um als Stammspieler bei 96 zu spielen. Okay. Und ob es sinnvoll ist, ihn auf die Bank zu setzen, sehe ich gar nicht.
André, sehe ich das überhaupt ist ja, nicht.
Aber woran machst du das denn fest, André? Also was sind denn deine Punkte, die du bei ihm siehst, die ihm fehlen, um in der zweiten Liga anstatt der dritten Liga so zu performen, wie wir es brauchen können?
Du fragst falsch, Max. Welche Zahl gibt dir das denn her? Weil spielen sehen hast du ihn nicht, André.
Doch, habe ich. Oft genug.
Ja, gegen 96 und in den Pokalspielen.
Dir, ja, oft genug. Ja, das ist ja das Problem. Ihr guckt die Pokalspiele. Ja,
eben nicht im Pokalspiel. Genau das stimmt eben nicht.
Genau das stimmt nicht. Da macht natürlich auch tolle Zirkeltore. Aber in der Liga, die Leistung, guckt euch bitte die Leistungen in der Liga an. Das ist ein völlig okayer Spieler für die dritte Liga. Aber ihn als Heilsbringer für eine offensiv schwächelnde Mannschaft, wo keiner weiß, wie die nächstes Jahr aussieht, zu holen, das ist doch absurd. Der Junge braucht Zeit, der Junge braucht Spiele. Und ob er die bei uns kriegen wird, steht echt in den Sternen. Zumal wir ja weiterhin den Anspruch haben, aufzusteigen. Jetzt stell dir mal vor, wir kommen wirklich nur auf Platz 3, knallen Bochum aus dem Stadion und spielen erste Liga. Wo soll er denn dann spielen?
Ja, reicht. Das, auch das. Auf. Pass auf. Also, erstmal wird er am Ende der Saison um die 80 Drittligaspiele haben. Das heißt, der hat dann schon die Härte bekommen, die er braucht, weil die dritte Liga ist ja nun auch für eine Sache weniger bekannt, nämlich für das schöne Fußballspiel. Das heißt, in der dritten Liga ist es noch mal eine Spur mehr als in der zweiten Liga, dass körperlich robuste Spieler dein Spiel zerstören wollen, weniger das Spiel machen wollen. So, und ich will jetzt auch nicht wieder kommen, dass ich sage aber, Uwe Bech könnte in der ersten Liga besser funktionieren als in der zweiten Liga, ne? Aber ich sage eins: Warum überragt Marius Wöhrl vielleicht in diesen Spielen noch ein bisschen mehr? Der macht auch in der dritten Liga einen guten Eindruck, der macht auch in der dritten Liga ein gutes Spiel, zumindest nach vorne, da bin ich bei Max, der braucht schon einen hinter sich, der Staubsauger ist, das ist wichtig, aber wenn der die Freiheiten hat hinter den Stürmern, dann kann der glänzen, das tut der auch. So, und der wird in der zweiten Liga noch besser funktionieren und in der ersten Liga gleich noch besser funktionieren, weil das einfach ein anderer Fußball ist. Da kommt es auf andere Attribute an. Da kommt es nicht darauf an, dass du dieser körperlich robuste Spieler bist, der Marius Wöhrl nicht ist, sondern da kommt es darauf an, dass du die Technik hast, da kommt es darauf an, dass du die Übersicht hast, da kommt es darauf an, dass du die Spielintelligenz hast. Und die bringt Marius Wöhrl mit. Jetzt nach den 2 Jahren Bielefeld sogar noch ein bisschen mehr. Das zweite Jahr hat ihn sogar noch weiter nach vorne gemacht als das erste. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn auch in dieser Saison nicht verliehen. Ich hätte ihn nicht verliehen, weil ich der Meinung bin, dass wir diese Position im Kader nicht besetzt haben. Und wir hätten ihn in dritte Liga ebenso bieten können, nämlich bei den Amateuren. Das heißt, ich hätte ihn nicht verliehen. Das ist dann für mich, sind diese, also guter Deal, ne? Nicht missverstehen. Wenn wir am Ende da 100.000 für bezahlt haben, das ist 200.000 sein, ist okay. Dafür haben wir einen Ablösefrei von 60 bekommen. Ich hätte ihn aber trotzdem nicht verliehen und hätte ihn in der dritten Liga aufgebaut. Und da kann Markus Mann nur nichts für. Leitl wollte ihn nicht. Leitl hat ihn für nicht stark genug gehalten. Und es ist nur Markus Mann zu verdanken, dass er verliehen wurde und dass solche Vertragskonstellationen gebaut wurden, dass wir ihn überhaupt zurückkriegen können. Ja?
Und wir haben ja für den Spieler eine Leihgebühr bekommen. Ich glaube, Bielefeld hat das komplette Gehalt übernommen. Es ist ja die Frage, ob es neben Stefan Leitl vielleicht noch eine andere Institution gegeben hat, die gesagt hat, nee, weil wenn du eine Leihe abbrichst, also die vielleicht über 2 Jahre gesetzt ist, musst du ja Teile der Leihgebühr zurückzahlen, musst das volle Gehalt übernehmen. Ich könnte mir vorstellen, einen zu kennen im Verein, also Entschuldigung, Verein, ich weiß, in der Profigesellschaft, der davon kein großes Fan war. Aber das ist rein spekulativ.
Ich muss dich leider korrigieren, Chris. Ja. Er war nämlich für ein Jahr nach Bielefeld verliehen.
Und dann wurde er noch mal
wieder. Und dann hat Leitl ihn in der Planung nicht berücksichtigt. Und dann hat Wörl auch selber gesagt,
genau das.
Wenn ich mich gerne verbessern lasse, lieber Max, dann von dir. Tatsächlich, um das auch noch mal ganz kurz mal überhaupt wieder in Kontext zu machen, er ist auch nicht nach Bielefeld verliehen worden, ne? Also er ist nicht von Hannover nach Bielefeld verliehen worden. Deswegen konnte Hannover ihn auch nicht, wann auch immer, wieder zurückholen.
Was redest du da?
Erleuchte uns.
London? Er ging über den Umweg 1860 München.
Nein, André. Nein,
das ist nur noch dem
Ablösen. Aber okay, pass auf. Was für ein Unsinn. Also wir haben...
Nein, das ist kein Unsinn. Wir konnten die Laie nicht auflösen.
André, kleinen Moment bitte.
Es gibt die Vertragswerke einfach gar nicht her. Warum sollte man denn eine Laie auflösen
können? Hör jetzt auf, dich zu verrennen. Echt wirklich. Ich werde nicht richtig fuchsig. Marius Wöhrl ist vor 2 Saisons von 1860 München nach Hannover transferiert worden, fest transferiert worden, ablösefrei. Dann gab es die Idee in der ersten Saison, bitte nochmal ganz wohlgemerkt, in der ersten Saison wollte 1860 unbedingt diesen Spieler zurückleihen, damit er noch ein Jahr bei ihnen spielt. Durch unklare Führungssituationen und Entscheidungsträger bei 1860 München ist das nicht zustande gekommen. Und die guten Kontakte nach Bielefeld wurden dann genutzt, um eine Leihe nach Bielefeld zu realisieren. Ja, diese Leihe lief im Sommer aus.
Behauptet. Du klingst jetzt oberlehrerhaft, ich habe nichts anderes behauptet. Ich habe gesagt, er ging
ich bin noch nicht fertig. Ich bin
in München nach Bielefeld, er war vorher nicht in Hannover.
Ist und nicht ich richtig.
Habe gesagt, du kannst die Leihe nicht abbrechen. Er hat kein
es Spiel ist nicht gemacht.
André hat die gesamte Sommervorbereitung bis Ende
August. Ja, aber er hat doch kein Spiel gemacht, darum geht es doch.
Völlig egal, er war vielleicht auch in Hannover gar nicht auf dem Klo, aber stand hier unter Vertrag.
André. Was redest du, André?
Ihr müsst dann auch zuhören, was man sagt und ihr einfach mal drauf lospoltern.
Du hast gesagt, er ist über den Weg. Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, über den Weg 1860. Und das ist inhaltlich Unsinn. Er ist ja doch
gegangen, hast du gerade eben selber erzählt.
Nein, er ist nicht über den Weg. Er kam von 1860.
Ich bin auf Chris eingestiegen. Du kannst ja weiter herumpoltern, das wird ja nicht wahrer. Ich bin auf Chris eingestiegen, der gesagt hat,
dass jemand das
Portemonnaie nicht öffnen wollte, ist er im Winter nicht gekommen. Ich sage das hat er damit nichts zu tun, weil die Leihe komplett über die Spielzeit ging und einen Rückabbruch nicht ohne der Zuschauung von Bielefeld möglich gewesen ist. Es wäre völlig egal gewesen. Wir hätten ihn im Winter nicht holen können. Punkt um.
Also,
da kannst du doch jetzt nicht erzählen, das wäre falsch und Quatsch. Ich hätte keine Ahnung oder auch.
André, Moment. Darauf habe ich mich nicht bezogen. Das ist vollkommen
richtig. Ja, dann musst du halt zuhören.
Nein, du bist ja nicht schlecht darin. Du bist wirklich geschickt. Das muss ich dir lassen.
Nein, du
bist dein Ausgangspunkt.
Kannst du mal die Zuhörerin fragen, wenn die anderen Leute immer ins Wort fällt.
Dein Ausgangspunkt, ich bin dir ins Wort gefallen, ja. Dein Ausgangspunkt war, er wäre über 1860 München nach Bielefeld gegangen. Du wolltest damit argumentieren, dass er bereits für zwei Vereine gespielt hat. Wir hätten ihn gar nicht zurückholen können. Diese Argumentationskette ist falsch. Ja gut, dann hörst du dir nochmal an. Du hörst es dir sowieso an. Ist egal. Das interessiert jetzt auch keinen Hörer mehr. Es war falsch, was Chris gesagt hat, es war falsch, was du gesagt hast, außer, dass du recht hast, wir hätten die Leihe nicht einfach so beenden können, wenn hätte man das im Vertrag verankern müssen, das unterschreibt aber nur jemand im Football-Manager, das unterschreibt kein vernünftiger Verein, nicht ohne Entschädigungszahlung oder sonst irgendetwas und Arminia Bielefeld
muss dann... Deswegen kommt ja auch das Rückkaufsrecht erst überhaupt zu tragen, weil Bielefeld jetzt natürlich die Klausel ziehen musste, um überhaupt die Chance zu haben, ihn länger an Bielefeld zu binden und darauf kann 96 reagieren, vorher konnte 96 gar nicht reagieren.
So schön, dass wir das so friedlich geklärt haben. Das freut mich.
Auch so unaufgeregt. Ja. Ne?
Also nein, ich war ein bisschen aufgeregt. Nein, weil diese Aussage, er kam über 1860 München. Hättest du von gesagt, dann wäre ich still gewesen wie ein Kätzchen.
Jetzt fang doch nicht an. Er holt doch schon wieder Luft.
Nein, ist gut. Sei es geschenkt. Also Max und ich sind der Meinung, Marius Wöll wird uns verstärken. Ich finde ihn vielleicht noch ein bisschen stärker, als ihn Max findet. André ist, das ist aber schon, das Schöne an André ist, es gibt kaum einen Spieler, bei dem André positiv gestimmt ist. Und am Ende, wenn dann die Spieler mal nicht funktionieren, wird André immer sagen, ja, das habe ich euch ja immer
mal gesagt. Nicht funktioniert. Jawohl, ja. Was natürlich auch so gut wie nie vorkommt. Ich habe aber
tatsächlich,
wenn du möchtest, dass ich mich auch mal irre, dann gebe ich dir jetzt eine Steilvorlage und dann kannst du auf mich einprügeln. Ich habe nämlich auch das Pokalspiel gesehen. Und wisst ihr, welchen Spieler ich glaube, wen wir holen werden und holen sollten?
Ist Oppi.
Nein. Marvin
Ducksch.
Marvin Ducksch hat keine Zukunft mehr in Bremen, ist bei den Fans komplett unten durch. Spielerisch bringt er nicht mehr das, was Bremen möchte. Der ist 31 Jahre, der hat irgendwann im März Geburtstag, wird 31 Jahre, vielleicht wieder Klugscheißers hier. Und tatsächlich glaube ich, dass der nochmal eine Möglichkeit hat, zurückzukommen. Und das wäre auch einer, der uns qualitativ und auch auf der Position deutlich verstärken könnte.
Also ich will das nicht zerreißen, weil die Idee ist gar nicht so abwegig. Ich bin der Meinung, dass Werder Bremen verrückt wäre, wenn sie es täten, weil man hat im Spiel gegen Bielefeld wunderbar gesehen, wie der Bruch im Spiel von Werder Bremen gewesen ist, als Marvin Ducksch ausgefallen ist, weil der schon Dreh- und Angelpunkt in deren Offensive ist. Der hat schon einiges dazugelernt, seitdem er bei uns war. Er verstruppelt die Bälle nicht mehr, sondern bringt sie an den Mann. Schießt gefährliche Standards. Aber ich glaube, André, jetzt kann man natürlich sagen, gut, eine Liga tiefer. Es ist einfacher, das Tor zu treffen. Ich glaube einfach, André, dass Marvin Ducksch nicht der Spieler ist, den wir benötigen für den Aufstieg. Wir benötigen dann wirklich diesen Torgaranten. Und als den sehe ich Marvin Ducksch nicht. Ich sehe Marvin Ducksch aber sehr wohl als den, der um ihn herum spielen könnte. Ja, und deswegen finde ich die Idee gar nicht uncharmant und glaube nur, dass wir ihn uns werden nicht leisten wollen. Ich sage bewusst nicht können, damit Max sich nicht freut, sondern ihn nicht leisten wollen.
Ist das ein Spieler, der neben dem Spielertyp Trisoldi funktionieren würde?
Yo. Ich glaube, dass Trisoldi an Marvin Ducksch Seite wachsen könnte.
Ja, nehme ich so an.
Ich glaube aber nicht, dass er der 15-Plus-Tore-Mann ist, aber dann könnte man natürlich sagen, gut, muss er nicht, solange Nico es dann wird. Ich hätte nichts gegen Marvin Ducksch. Ich habe auch keinen Groll gegen ihn.
Also ganz kurz, also Ducksch ist in der zweiten Liga, wäre das auf jeden Fall ein 15-Tore-Mann, wenn nicht ein 20- bis 25-Tore-Mann. Also das ist ja ein Spieler, der ja in der Bundesliga...
Wie er bei uns gezeigt hat, Max.
Ja, aber die Entwicklung bei Bremen ist ja so verlaufen, dass der regelmäßig 10 bis 20 Scorer macht.
Also anderer Fußball.
Anderer Fußball hin und her, aber...
Nee, nicht hin und her. Qualität
setzt sich immer durch und das ist bei einem Spieler wie Marvin Ducksch inzwischen tatsächlich ziemlich klar bewiesen. Aber das Problem bei ihm ist, er kostet einen Haufen Gehalt, ist extrem inkonstant. Also ich meine, der ist halt menschlich so, der ist halt eine Diva so. Das ist halt ein schön Wetterfußballer und wenn er dann halt nicht trifft und so, dann beschwert er sich halt gerne und gibt seinen anderen die Schuld dafür. Aber gut, das
also
ist
jetzt mehr
die Person Marvin Ducksch. Ja, aber
du beschreibst damit 90% der erfolgreichen Stürmer, ne? Ist ja klar.
Ja, klar, aber er wäre eine ganz
klare Stürmer. Aber dass er in 121 Bundesligaspielen 32 Tore gemacht hat, spielt jetzt auch nicht dafür, dass er ein 20-Tore-Garant ist. Also es ist schwierig.
Aber trotzdem ist es eine charmante Idee und ich finde,
ganz klar.
Aber Max, hast du gesehen, wie Guirassy sich gefeiert hat für seine 4 Tore für Dortmund und nicht einmal den Vorlagengeber? Also ich meine, das ist, so sind die.
Ja, gut, okay, aber das ist jetzt, aber bei Ducksch ist ja bekannt, dass der, also auch im Umfeld Bremen, dass der halt gerne mal
war ja bei uns auch nicht anders. Menschlichkeit
und Persönlichkeit angeht, über die Stränge schlägt. Also
das war ja bei uns auch nicht anders. Das war nur gut im Derby.
Also ich finde, es war für mich einer der frustrierendsten Spieler beim Zugucken bei uns und auch wenn ich mir Bremen-Spiele angeguckt habe und er dann regelmäßig Großchancen vergeben hat. Aber nichtsdestotrotz wäre das in der zweiten Liga und die Diskussion gehe ich gar nicht ein, wäre das ein absoluter Goalgarant.
Können wir das jetzt zumachen, ehe wir gleich noch über die Rückkehr von Füllkrug philosophieren?
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gerade gefühlt wie Nürnberg-Fans, als sie darüber gesprochen haben im Forum, dass dann Ilkay Gündogan wieder den Weg zum Club führen würden im Sommer.
Den braucht Nürnberg nicht.
Nee, ich meine nur, dass das so ein bisschen abwegige Diskussionen sind, weil Ilkay Gündogan spielt Stammspieler, ist ein Stammspieler bei Manchester City.
Findest du die Ducksch-Diskussion abwegig? Da WhatsApp.
Ja, ich finde
sie nicht so abwegig.
Also er hat den Zenit noch nicht, er ist nicht über den Zenit hinaus, meine ich. Also er ist 30, er fängt jetzt langsam an. Also ich meine, er hat immer noch 16 Scorer in der Bundesliga. Das ist jetzt also ein Profil.
Und dass wir nach Bremen gucken, haben wir gezeigt. Wir haben nur bisher die nicht bekommen, die wir wollten.
Ja, mal schauen. Vielleicht
ist es immer eher andersrum, dass die Leute, die bei uns nicht schlecht waren, nach Bremen gegangen
sind. Das stimmt. Aber wir waren ja auch an Leo Bittencourt dran, der dann nicht zu 96 wollte. Das wäre übrigens auch eine gute Idee für die Rückrunde gewesen, das kann man ganz klar sagen. Das wäre der Spieler gewesen, der uns hätte im Mittelfeld den Unterschied machen können. Der Leo Bittencourt, kann man von ihm halten, was man will, aber der hätte unser Mittelfeld auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Und dann muss man es doch erfolgsorientiert sehen, finde ich. Also es muss jetzt nicht der Philippe hier aus Braunschweig bei uns anfangen, aber ich meine, grundsätzlich muss es ja erstmal also möglich sein, dass Spieler auch...
Hallo, in diesem Verein muss kein Philippe mehr irgendwas anfangen. Also da werden ja Erinnerungen wach, die möchte ich gar
also
nicht.
Also nichts gegen Philippe. Abteilung. Nichts gegen Philippe, dann werde ich hier aber richtig, dann werde ich ausfallend. Einer der sympathischsten Menschen, die je hier gespielt haben.
Ja, das ist doch schön, dass wir den dafür dann so viel Geld bezahlt haben, dass du ihn sympathisch fandest. Das ist
ich weiß nicht, ich kenne seine Gehaltsabrechnung nicht, aber anscheinend bist du da besser informiert und dann ist es okay. Bevor es aber jetzt wirklich zu sehr, wir verzetteln uns ein bisschen. Also
ein halber Weihnacht hat der gekostet, ein halber Weihnacht.
Einen ganzen Weihnacht konnte sich auch keiner leisten. So,
ihr seid nette Menschen.
Alle tippen, nein, alle tippen auf Unentschieden, ach Quatsch, auf Auswärtssieg, was rede ich denn? Alle gehen davon aus, dass wir mit 3 Punkten nach Hause kommen. Max, bist du im Max-Morlock-Stadion?
Nee, leider nicht. Ich schaffe das zeitlich. Ich muss wieder die Landeshauptstadt verlassen. Ich ziehe nämlich zum Start meines 4. Semesters wieder zurück in eine andere Stadt und bin dementsprechend dann verhindert, da in Nürnberg zu sein.
Ja, bitte pass vor den Braunen auf in dieser Stadt. Die hatten ein relativ hohes Ergebnis da. Die Blauen, mich versprochen.
Nö, das werde ich machen. Das
alles. Ja, gut.
Du ziehst nach Gelsenkirchen?
Ja, nein, auch nicht nach Kaiserslautern. So, okay, haben wir es also geschafft. Ihr habt es geschafft. Denkt daran, nennt uns bitte den ersten Torschützen von Hannover 96 jetzt nach der Sendung in einem Pflichtspiel der Profis, um es ganz genau zu sagen. Und macht das bitte bis Samstag 11.30 Uhr, also noch bitte vor Veröffentlichung der Mannschaftsaufstellungen und dann allen FahrerInnen, die nach Nürnberg fahren, kommt sicher an, kommt gut zurück und bringt 3 Punkte mit. Und denkt bitte immer daran, alle 96, alle und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.